Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas. Und ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird, aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind das zum ersten Mal in dieser Konstellation Matthias Ockenfels von Speed Invest und Claude Ritter von Cavalry Ventures. Und ich kann es euch vorab schon verraten, die beiden haben zwei tolle Themen besprochen und sind da richtig tief reingegangen. Das eine Thema, ja, ich würde sagen, aktueller Hype, das andere Thema ein bisschen vergangener Hype, aber super relevant, glaube ich, für alle, vor allem Startup-Gründerinnen und Gründer da draußen. Denn da gibt's gleich viel Know-how und vor allem einen Einblick in die Realität, in die Entscheidungsfindung von VCs. Deswegen ein richtig tolles Gespräch, das jetzt auf euch wartet, mit Matthias Ockenfels von Speed Invest und Claude Ritter von Cavalry Ventures. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Claude Ritter, ich bin Partner bei Cavalry Ventures. Cavalry Ventures ist ein in Berlin ansässiger Pre-Seed- und Seed-Fonds. Wir machen wenige ausgewählte Investments in europäische Softwarefirmen und versuchen über unser Netzwerk, unseren Plattformansatz und auch darüber, dass wir ein sehr konzentriertes Portfolio haben, unseren Unternehmen einen unfairen Vorteil zu verschaffen, ihre Vision wahr werden zu lassen und einen großen Champion von morgen zu bauen.
Und
Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest und Leiter von unserem Berliner Büro sowie Leiter unseres Marketplaces und Consumer Teams. Speed Invest ist ein Pre-Seed- und Seed-Fund mit paneuropäischem Fokus über 6 dedizierte Fokusteams: Fintech, Industrial Tech, SaaS, Infra, Health, Deep Tech, Marketplaces und Consumer. Wir bieten operativen Support durch unser Portfolio Success Team, haben über 250 aktive Portfoliounternehmen und über 1 Milliarde in Assets under Management. Zum Portfolio gehören Companies wie zum Beispiel GoStudent, Bitpanda, WeFox, CoachUp, Inkit oder auch Schüttflix.
Investments und Exits.
Ja, neue Konstellation heute. Freue mich sehr. Hallo Claude und hallo Matthias.
Hallo.
Hi.
Cool. Ja, dass wir uns hier zu dritt zusammenfinden, freut mich wirklich sehr. Wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, ihr kennt euch so einigermaßen auch aus Deals, ne? Oder zumindest habt ihr einen gemeinsamen Exit verzeichnet.
Ganz genau. Ja, wir waren beide, also Cavalry und Speed Invest, bei Planetly investiert, die schon vor etwas längerer Zeit von Montrust gekauft wurden. Haben dann aber auch gerade darüber gesprochen, wie Cavalry sich damals dazu entschieden hat, dann rauszugehen, und wir als Speed Invest sind noch mit drin geblieben, sind jetzt Shareholder bei OneTrust. Und ja, die Zeit wird dann zeigen, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht.
Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht bohren, ne? Ich weiß gar nicht, ob das ein angenehmes Thema jetzt ist oder nicht.
Also es ist wahrscheinlich
ist super, ne? Ja.
Nein, es ist glaube ich, ein ganz guter Exit und guter IRR in Anbetracht auch der kurzen Lebenszeit der Company sozusagen. Mhm. Also ich glaube, da sind wir ja alle jetzt nicht unbedingt unglücklich drüber. OneTrust ist wahrscheinlich auch eine der am größten oder ja der am weitesten gedienenden und größten Companies, die wir im Portfolio insgesamt überhaupt haben. Die sind schon relativ groß. Ja.
Man sieht das hier immer, wenn der Martin zusammen mit jemand von Picos, meistens dem Pierre, spricht, dann merkt man natürlich auch, dass die Frühphase-Investoren selten dann zusammen, ne? Das ist oft auch vielleicht fast in so einer, ich weiß nicht, kompetitiven Partnerschaft eigentlich eher. Und trotzdem, auch da heißt es immer, lass uns mal was zusammen machen, ne? Vielleicht bei euch auch noch mehr in der Zukunft, oder woran liegt das, dass ihr jetzt quasi bis jetzt nur diesen einen Exit habt?
Oh, nein, also auf jeden Fall. Also ich glaube, man tauscht sich natürlich auch immer wieder aus, aber ist natürlich oft dann auch schwer, dass man beide sozusagen auf einen grünen Zweig kommen, was Ownership angeht. Ja, einfach liegt an der Natur der Sache. Wenn man seinem Businessmodell oder Fundmodell gerecht werden will, dann macht es manchmal ein bisschen schwieriger. Ja, daran liegt es wahrscheinlich einfach.
Und bei dir, Claude? Ja, genau. Hm.
Ja, ich würde das komplett unterschreiben. Matthias und ich kennen uns tatsächlich schon seit längerer Zeit. Ich glaube, wir kennen uns bestimmt schon 10 Jahre, Matthias.
Ja, bestimmt, ja.
Und weil die Berliner Startup-Szene natürlich Anfang der 2010er noch ein bisschen kleiner war und man sich durchaus ab und zu mal über den Weg lief. Aber ja, dass wir nicht mehr Co-Investments haben, liegt genau daran, dass natürlich sowohl Speed Invest als auch wir Ownership-Targets haben. Und das ist manchmal vereinbar, aber eben auch ganz oft nicht.
Und Matthias, wenn ihr da enger im Austausch wärt, dann wärt ihr vielleicht auch bei dem, sag mal, deutschen oder europäischen OpenAI Challenger dabei, ne?
Ja, sicherlich.
Ja, ja. Das nehme ich mal als Brücke, Claude, zum Thema von heute. Ne? Also eins, wir haben zwei Themen. Wir können eigentlich sagen, wir reden über den aktuellen Hype-Bereich und danach reden wir über den vielleicht fast vergangenen Hype-Bereich, ne? Oder einen davon. Aber fangen wir mal an mit OpenAI. Da gab es ein sehr spannendes oder gibt es spannende Entwicklungen, ne?
Ja, genau. Und zwar habe ich da was gesehen auf X, glaube ich sogar. Und zwar geht es da darum, dass in einer Klage von Elon Musk gegen Sam Altman, OpenAI und andere, die jetzt Ende Februar eingereicht wurde, da geht es um Vertragsbruch, unfaire Wettbewerbspraktiken etc. Aber daraus ist im Prinzip ersichtlich, dass Satya Nadella, der CEO von Microsoft, im November 2023 was ganz Spannendes zu seinem Board gesagt hat. Und wir erinnern uns, im November 2023 war dieses Board-Drama bei OpenAI, wo OpenAI Sam Altman feuern wollte und dann irgendwie doch nicht feuern konnte. Und dann war er auf einmal wieder da. Und im Zuge dessen hat Satya Nadella was zu seinem Board gesagt. Und zwar, ich lese das mal vor, hat gesagt, if OpenAI disappeared tomorrow, we have all the IP rights, all the capacity. We have the people, we have the compute, we have the data, we have everything. We are below them, above them, around them. Und das ist natürlich schon eine sehr krasse Aussage. Ja, und ich glaube, wie ich vorhin schon meinte, ne, das sagt sehr viel über die, in Anführungsstrichen, Zusammenarbeit aus, ja, die zumindest so wie Microsoft sie sieht, ja, und ich glaube, das größere Thema da ist so ein bisschen, dass das halt ein Licht auf die Frage, wer gewinnt in AI wirft, ne, weil wenn du natürlich so eine Aussage vom Microsoft CEO dir so auf der Zunge zergehen lässt, da siehst du schon, dass da sehr viel Selbstbewusstsein drin ist und dass auch die Ambitionen entsprechend sind. Ja, und speziell für uns VCs ist natürlich schon die Frage, wo lässt sich langfristig Wert schaffen, weil ein Startup, was schnell wächst und dann eine tolle Series A raised und vielleicht noch eine Series B, das ist zwar schön, aber schlussendlich muss die Firma ja irgendwann in 7 bis 10 Jahren entweder an die Börse gehen oder für viel Geld verkauft werden, dass unser Geschäftsmodell funktioniert. Ja, und ich glaube, da ist schon so ein Thema, was uns alle sehr umtreibt, wie man mit Playern wie in Microsoft kooperiert oder wo man Dinge bauen kann, ohne das Risiko, dass Microsoft übermorgen eine gute Idee hat und einfach ein Feature zum Produkt hinzufügt und dann das eigene Startup quasi weg von der Bildfläche ist. Ne? Und vielleicht noch nur so abschließend dazu ein Gedanke. Man sieht ja auch jetzt schon, dass in der AI-Welt nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, du hast jetzt Stability, mögt euch erinnern, damals so Stable Diffusion war so der erste oder der tollste Bildgenerator, ja, und super gehypt, 100 plus Millionen geraced. Da ist der CEO gerade raus, der Firma geht's nicht so gut. Graphcore aus England ist eher auf der Chip-Seite, aber da, die strugglen auch. Also nicht überall, wo AI und First Mover dran steht, ist dann auch viel Geld mit zu verdienen.
Ich glaube, ja. Satya Nadella, der sagt ja sowas nicht einfach daher, ne? Das sind schon, also wenn der so eine Aussage trifft, ist die wahrscheinlich auch wohl überlegt, ne? Also nur um das nochmal zu framen, das ist jetzt nicht einfach nur so daher geplappert.
Ja, gut, aber ich glaube, vielleicht dazu kurz, er hat das eben genau in diesem Kontext gesagt, weil er wahrscheinlich auch seine eigenen Shareholder beruhigen wollte bei Microsoft, weil Microsoft ja zum damaligen Zeitpunkt oder eben auch schon vorher viel Geld in OpenAI gesteckt hat. Und da haben wahrscheinlich dann Leute zu ihm damals, aus der damaligen Perspektive, gesagt, guck mal hier, jetzt zumindest in diesem Moment implodiert irgendwie der Laden. Ja, und er wollte wahrscheinlich auch auf der einen Seite dann die Leute einfach beruhigen, dass das wohl investiertes Geld ist und sie da in Kontrolle sind. Wenn man das jetzt natürlich aus heutiger Sicht liest, das ist vielleicht noch ein anderer Aspekt von mir. Wenn ich jetzt bei einer Wettbewerbsbehörde arbeiten würde und ich würde das lesen, ja, da würden bei mir jetzt alle Alarmglocken klingeln. Also ich weiß nicht, ob er sich damit selber im Nachgang so einen Gefallen getan hat, auch wenn das wohl überlegt war, weil wenn das jetzt on the record ist und in so Gerichtsakten drin ist, also das kann man auch anders lesen oder anders verstehen, auch genau zu dem Punkt, was Claude ja schon gesagt hat, weil wie kann ich dann auch Companies zum Beispiel in dem Bereich verkaufen, wenn am Ende immer Microsoft mir so they're eating my lunch, ja, dann kaufen die immer zu dem Preis, den sie selber vordiktieren und nicht zu dem Preis, zu dem ich gerne verkaufen würde.
Ja. Die sind aber auch, also Microsoft sind aber auch in einer einzigartigen Position, ne? Die haben im Prinzip alles das, was so ein AI-Startup zum Erfolgreichsein braucht, ne? Die haben Distribution und vor allem auch eben die Rechenpower. Das heißt, die können so ein bisschen wirklich auch das Spiel diktieren, ne?
Ja gut, es gibt natürlich einen Google oder einen Amazon, die auch die Vertriebspower oder auch die Kapazität, die Rechenkapazitäten haben, ja.
Ja, genau, das ist genau das Ding. Ne? Das haben sie alles, aber wie Matthias schon sagt, du hast bei Incumbents natürlich diese Distributionsadvantage, die ist da nicht nur bei Microsoft. Ne? Bei Microsoft ist es natürlich noch speziell, dass Microsoft auch clevererweise GitHub gekauft hat irgendwann. Und natürlich, was jetzt, sage ich mal, das Developer-Ökosystem angeht, auch quasi fast ein Monopol hat, ja. Und da natürlich einfach von allen glaube ich, eine sehr gute Ausgangsbasis hat. Aber schlussendlich ist immer, wenn du die Meta, Google, Microsoft und andere anschaust, auch nicht ganz so große, vielleicht wie in Salesforce, diese Firmen haben natürlich eine massive Distributionsadvantage, weil sie bei allen Kunden, die unsere Startups gerne hätten, schon drin sind. Ja. Und ich glaube, schlussendlich ist schon die Frage, dann kann man überhaupt in Firmen, wo ein Microsoft, um bei der Firma zu bleiben, irgendwie als Hauptsoftwareanbieter drin ist, überhaupt punkten als Startup mit einem AI-Produkt. Mhm.
Was heißt aber jetzt für eure Investmententscheidungen? Ist dann, du hast ja auch gerade eben mehrere Unternehmen genannt, denen es gerade nicht mehr so gut geht. Ich fand das damals immer schon spannend, überhaupt als Investor in diesen Markt reinzugehen, weil der sich so schnell entwickelt hat. Ne? Und jetzt sieht man hier plötzlich so noch eine weitere Nachteilsebene. Ne? Also ist das überhaupt ein Markt, wo man sich jetzt noch wohlfühlen kann? Also jetzt, wir hatten es ja gerade gesagt, Aleph Alpha seid ihr ja drin. Wahrscheinlich auch sehr happy, nehme ich mal an. Ne? Aber Lidl ist jetzt auch nicht, oder Schwarzgruppe ist jetzt auch nicht Microsoft, ne?
Ja, definitiv nicht. ich glaube, wie gesagt, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie, also jetzt in unserem Fall, wie groß der Fonds ist und was für uns quasi ein erfolgreicher Return eben ist. Ne? Und ich glaube, je nachdem, mit wie großen Fonds man als Investor unterwegs ist, da hat man dann auch eine andere Perspektive auf das Thema. Mhm. Aber natürlich, klar, wir überlegen uns bei jedem AI-Investment sehr gut, dass diese Dynamik in den nächsten Jahren und versuchen das so gut wie es geht nach First Principles irgendwie durchzuspielen im Kopf, ja, und zu überlegen, wie sich da der Markt entwickeln könnte. Aber das ist zu einem gewissen Grade auch irgendwo eine Wette, ja. Ich glaube, wie du auch weißt, die wenigsten Startups machen im Jahr 6, 7, 8 noch das Gleiche, womit sie ursprünglich mal gestartet sind. Ne? Und insofern glaube ich, wenn man das Gefühl hat, einen guten Markt zu sehen und ein Top-Team hat, kann man das schon riskieren. Aber klar, das ist immer ein Riesenthema bei uns.
Ich würde vielleicht ein bisschen differenzieren. Man muss ja nach der, und du hattest es auch schon angesprochen, man muss ja nach der Phase des Fonds ein bisschen differenzieren. Und Cavalry und Speedinvest ja auch investieren sehr früh. Und wahrscheinlich, zumindest aus der aktuellen Sicht, eignen sich jetzt irgendwie Foundational Models als Investment-Target für uns nicht mehr unbedingt. Ja, also ich glaube, ihr habt da einen guten Riecher gehabt wahrscheinlich und wart früh unterwegs bei Aleph Alpha. Ihr seid ja, glaube ich, sehr früh rein, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das war aus der damaligen Perspektive wahrscheinlich sehr richtig, mit dem heutigen Wissen zumindest. Aber aus heutiger Perspektive würden wahrscheinlich jetzt weder Cavalry noch Speed Invest in ein Foundational Model investieren. Ja, also es macht dann vielleicht irgendein Later Stage Fund, die da auch noch mitspielen können, die auch die entsprechende Kapitalausstattung haben, um auch die weiter zu investieren und da in so einen Krieg im Prinzip einzusteigen. Das würden wir jetzt natürlich nicht machen.
Mhm. Ja, und würde ich unterschreiben.
Und jetzt habt ihr eben, ihr habt noch Google genannt und Amazon und so, aber wer sind denn so andere Player noch, die man, also vielleicht auch aus Europa, Aleph Alpha, da ist ja SAP auch irgendwie mit verbandelt, ne? Ich glaube, haben auch investiert. Schwarzgruppe hatte ich jetzt deswegen genannt, weil sie, glaube ich, dann eben auch dieses Rechenzentrum jetzt da aufbauen in wo ist das, in Heilbronn. Aber wer sind denn andere Player, die jetzt, sag mal, dann vielleicht so ein Partner sein könnten für Early-Stage-Startups an der Stelle?
Ja, also andere Foundational Models meinst du jetzt oder andere, das ist ja auch noch, diese gibt's ja dann auch noch, also gibt's ja auch schon eine gewisse Competition, oder meinst du jetzt wirklich Partner im Sinne von eben auf dem Level von einer Schwarzgruppe, die weiter finanzieren können und vielleicht auch Infrastruktur zur Verfügung.
Ja, ich hatte jetzt vor allem an Infrastruktur gedacht, ne? Da ist ja vielleicht dann Schwarz und SAP ist vielleicht dann eher Distribution. Ich weiß gar nicht genau, ob die Server.
Ich glaube Infrastruktur auch. Also ohne dass ich jetzt zu viel verraten will, aber meinem Verständnis nach gibt es da auch Pläne. Ja.
Ja, ich glaube, wie die Frage von Matthias ist natürlich richtig. Die Frage ist, Partner in welchem Bereich? Schlussendlich, wenn du Infrastruktur anschaust in Bezug auf Hardware und also Compute, ist natürlich eine Funktion von Geld zum gewissen Grade. Ne? Also schlussendlich kannst du dir Hardware kaufen. Bei Aleph Alpha ist es so, dass ja auch HP Enterprise ein Investor ist und HP natürlich ein sehr starker Infrastrukturpartner ist für Aleph Alpha. Ja? Was dann im Prinzip Distribution angeht, da ist natürlich SAP ein relevanter Partner, aber schlussendlich fährt Aleph Alpha einen sehr starken Enterprise-Ansatz. Das heißt, du hast natürlich auch Distributionskanäle wie Softwareberatung oder auch eben direkte Distribution an Enterprise-Kunden. Ja. Ich glaube, das ist schon ein anderes Modell, als jetzt so ein Mistral fährt aus Frankreich. Die beiden werden gern verglichen, aber das sind ganz andere Geschäftsmodelle.
Startup Insider.
Und Elon Musk vielleicht nochmal ganz kurz, also Hintergrund der Klage ist ja, glaube ich, unter anderem, oder er bringt ja jetzt Grok AI, glaube ich, Grok heißt es, glaube ich, ne, raus, glaube ich sogar als Open Source mittlerweile. Seht ihr das, also mein Gefühl war, das geht sehr schnell bei Grok. Ich weiß nicht, wie gut das ist, aber seht ihr, dass da die Entwicklungszyklen auch kürzer werden bei den ganzen AI-Themen?
Denke schon, also ist zumindest meine Beobachtung. Jetzt, ich bin da jetzt kein Experte, ehrlich gesagt, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wie lange die schon daran arbeiten, um ehrlich zu sein. Ja, also weiß nicht, wie lange der es schon in der Schublade gehabt hat.
Ja, die Frage ist ja immer so ein bisschen, wie gut willst du etwas machen? Ja, schlussendlich die Modelle zu trainieren ist jetzt nicht Raketenwissenschaft. Die Frage ist dann, wie viel Geld willst du hinterher in Reinforcement Learning mit Human Feedback investieren, um eben das Modell zu einem sag ich mal, legitimen Competitor zu anderen Chatbots zu finalisieren oder zu feintunen. Ja? Und da weiß ich nicht, wie weit Grok ist. Ich habe gestern, glaube ich, einen Tweet gesehen, wo er geschrieben hat, es gibt jetzt nicht nur irgendwie einen Fun-Mode bei Grok, sondern auch noch einen Unhinged-Mode. Ja, also bin sehr gespannt auf jeden Fall, mit dem Ding mal mich zu beschäftigen.
Cool. Dann gehen wir mal zum anderen Thema. Ich habe ja schon gesagt, eigentlich, also wir wollen mal hoffen, dass es den AI-Startups nicht so geht wie den, sagen wir mal, Hype-Themen aus 2021 mal irgendwann. Denn da gibt es jetzt wirklich eine krasse News, finde ich, ne, die ihr mitgebracht habt.
Ja, absolut. Wir reden von Cameo. Vielleicht nochmal zur Erinnerung. Cameo, eigentlich eine Plattform, auf der man so eine Art Video groß und kurze Aufzeichnungen von Celebrities quasi bestellen kann und von unterschiedlichsten Celebrities aus dem Sportbereich oder aus dem Medienbereich, die dann halt kurze so Videos aufnehmen, Videogrüße aufnehmen, die man dann entweder für sich selber oder für seine Website oder an Freunde schicken kann. Und dafür dann halt entsprechend bezahlt werden. Also können von irgendwie paar hundert Euro oder Dollar bis paar tausend sein, die man sozusagen dafür bezahlt. Also
ich habe vorhin geguckt, es geht bei $7 los. Ja?
$7 sogar, ja. Siehst du, also ja, vielleicht können wir da sogar noch ein bisschen Geld verdienen. genau, nein, aber
wir sind auf jeden Fall prominenter als mancher, den man dort sieht, ja.
Genau. Ja,
ja, okay. Genau, ich wollte ihn nicht unterbrechen, ne?
Nein, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Aber genau, also wie gesagt, so im weitesten Sinne Creator Economy. Und die hatten halt im Hoch der Pandemie und auf dem Hoch ihrer eigenen Performance eine Unicorn-Valuation erreicht, haben eine 100 Millionen Dollar Series C eingesammelt. Ich glaube, die wurde auch von Valor Equity Partners angeführt. Das war, glaube ich, Anfang 2021 oder so im Frühling 2021. Und haben jetzt halt eben, jetzt gerade wurde bekannt, eigentlich aus so einem SEC-Filing, dass sie eine neue Runde raisen, bei der es zu einer über 90% sogenannten Cramdown kommt. Also sprich, die Bewertung wird nach unten angepasst, raisen 28 Millionen auf einer Bewertung von unter $100 Millionen und quasi bestehende Anteile von Investoren und Shareholdern werden quasi mit 1% des ursprünglichen Wertes bemessen. Ja? Und so kommt man dann zu einem, ich glaube, Gesamt quasi Cramdown oder Verringerung um 96% Wahnsinn. Des Anteilspreises. Ja.
Und ist das gerade so, also man sieht ja gerade sehr viel Insolvenz und sowas. Sind das hier quasi die Themen, die Gespräche, die da vorausgehen? Habt ihr solche Gespräche gerade auch immer wieder mal, wo man dann irgendwie so hart verhandeln muss, was der neue Wert des Unternehmens ist?
Also ich glaube, wir würden lügen, wenn wir das nicht hätten. Ich meine, wir sind ja in sehr viele Unternehmen investiert, auch Speed Invest gesamthaft. Und da ist natürlich alles mit dabei sozusagen. Am Ende des Tages ist ja Venture-Geschäft auch ein Outlier-Business, wo sozusagen ein paar Companies, die dann wirklich extrem gut sich entwickeln, für das Gros der Performance eigentlich generieren und die Proceeds generieren. Das heißt, das ist ja sozusagen normal und erwartungsgemäß. Das heißt, natürlich hat man solche Gespräche auch. Und klar gibt es dann unterschiedliche Ansätze. Und was, glaube ich, da halt immer spannend eigentlich ist, ist natürlich, wenn eine Firma dann auch so viel Geld eingesammelt hat, wie jetzt in dem Fall Cameo, ich glaube, die haben fast 200 Millionen Dollar über mehrere Runden dann eingesammelt, stellt sich ja die Frage, ob die überhaupt in der Lage sind, dieses Geld wieder zurückzuspielen. Also wenn man die jetzt verkaufen würde, würde man da diesen Wert der Liquidationspräferenzen, dieses eben sogenannte Liquidpref-Stack überhaupt zurückspielen, sodass die Investoren überhaupt ihr Geld bekommen. Gegebenenfalls dann noch mit einem gewissen Multiple zum Beispiel da drauf, weil die sich natürlich auch absichern wollen, wenn das besonders risikobehaftet ist oder dass eben Not am Mann ist, sozusagen. Und das sei mal hier noch dahingestellt. Ich kenne jetzt leider nicht die genauen Zahlen von Cameo, aber das klang so, dass die schon nach Corona quasi sehr gelitten haben und eine sehr schwere Zeit hatten.
Ja, in die Information-Artikel stand drin, sie waren zumindest zwischenzeitlich profitabel. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, ja, dass die jetzt an so einen Punkt kommen.
Das ist eine gute Frage. Da frage ich mich auch, weil eigentlich stelle ich mir dieses Geschäftsmodell jetzt auch als Marktplatzinvestor relativ schlank vor, weil die haben ja kein besonderes Inventar, was sie irgendwie vorhalten müssen. Das ist ja im Prinzip nur eine Plattform. Man kann sich seine Marge irgendwie zwischendurch rausziehen. Eigentlich ist das immer noch ein Hype-Thema, genau, provisionsbasiert, eigentlich immer noch ein Thema, was auch relevant ist, wenn man sich jetzt anschaut, wie TikTok und Co. Performen. Mhm. Von daher verstehe ich das auch nicht, ob das dann irgendwie ein gewisses Missmanagement war oder halt eben TikTok ihnen den Rang abläuft, aber verstehe ich auch nicht so richtig. Ja.
Ich wollte uns dreien jetzt hier nicht mehr Prominenz geben, als uns zustehen, aber ich wollte nur sagen, ich bin mal so eben durchgescrollt im Vorfeld und habe dann so geguckt. Also man kennt halt wirklich zumindest als vielleicht jetzt nicht totaler Cineast, kennt man halt fast keinen der sogenannten Stars dort. Ja,
aber die hatten natürlich schon welche. Und was man auch sagen muss, vielleicht auch noch ein interessanter Random Fact, Magic Johnson saß dort auch im Board und ist jetzt als Teil von diese oder offensichtlich in den letzten Wochen und Monaten dann aus dem Board raus und dort nicht mehr involviert. Aber die hat natürlich zu ihrer Hochzeit oder auf dem Weg nach oben auch einige Stars eingesammelt, die da quasi involviert waren. Ja? Also ich glaube, da war auch mal Snoop Dogg und so weiter.
Ach so.
Der auch immer wieder im Startup-Kontext, wo der Name fällt. Aber ich glaube, die haben sich da jetzt wahrscheinlich auch dann irgendwie abgewandt. Was genau da die Gründe dahinter sind, weiß ich echt gesagt nicht.
Und man weiß jetzt auch nicht, wie diese Runde wirklich strukturiert ist. Es kann ja wirklich sein, dass die Alteigentümer da gar nichts mehr wiedersehen, oder?
Das ist absolut möglich, ja. Also die wurde jetzt wieder angeführt von Valor. Also es ist natürlich ein existierender Investor. Wir wissen natürlich auch nicht, was die sich eben gegebenenfalls für eine Liquidationspräferenz auf dieses 28-Millionen-Investment, das jetzt auch nicht nur von denen kommt, aber wahrscheinlich hauptsächlich geben lassen haben.
Unter anderem vom Gründer auch, habe ich gesehen. Das finde ich spannend.
Genau, richtig. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich vermute aber auch, dass es wahrscheinlich eher er musste, ja, nicht unbedingt er wollte. Wäre jetzt meine Vermutung, ehrlicherweise, wahrscheinlich haben die auch gesagt, wir investieren nur weiter, wenn du es auch machst, weil wir wollen auch sehen, dass du weiter an Bord bist. Plus, er wird ja auch wahrscheinlich nicht mehr so stark incentiviert sein, wenn er jetzt so viele Liquidationspräferenzen quasi vor ihm stehen. Und dann macht es dann natürlich auch Sinn, dass er da sozusagen am Anfang des Liquidpref-Stacks steht und nicht erst am Ende.
Ja, für einen Gründer kann das doch ein smarter Move sein, oder?
Das das sieht wie ein smarter Move aus, aber das ist tendenziell schon eher die selbstbezahlte, erzwungene Incentivierung. Ja? Also ich glaube schon, dass Valor da dem Kollegen die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, okay, du hast halt keine Shares mehr und die Shares, die du dann bitte für deine eigene Incentivierung noch haben sollst, die kaufst du dir jetzt selber. Ja? Also ich glaube, ich fand es interessant, dass Valor das macht, weil irgendwie das ist ein sehr sophisticated Investor. Ja? Der Gründer, der Antonio Gracias, der war auch, glaube ich, lange bei Tesla und der Director und wirklich ein sehr, sehr angesehener Investor und auch ein starker Fonds. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was die da sehen. Ja, und vermutlich ist das genau so ein Ding, wo sie halt sagen, okay, wir drücken alle anderen raus und machen ein Play, um unser Kapital, was wir bis dahin und jetzt investiert haben, zu recovern. Ja, was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und dann ist es halt so, wie Matthias auch gesagt hat, das Thema ist schon noch relevant, ja, und weil die ganzen anderen so Zero-Interest-Rate-Companies auch strugglen oder weg sind, ist es vielleicht so eine Idee von so Last Company Standing, ja, dass man sagt, okay, es gibt dann halt nur noch die, der Markt mag kleiner sein als ursprünglich gedacht, aber wenn uns halt irgendwie 90% der Company gehören und wir auf dem 29-Millionen-Investment von uns noch eine 3x-Liquid-Pref drauf haben, dann passt das uns, ja.
Im Prinzip müssen die den ja jetzt, können ihn für relativ niedrigen Preis ja auch verkaufen, was natürlich auch so ein Exit dann wiederum wahrscheinlicher macht. Ja? Also macht es dann auch leichter auf eine Weise.
Die müssen halt nur einen Exit machen, Matthias, bevor quasi die ganzen Stars von Gen-AI-Plattformen automatisch generiert werden.
Ja? Stimmt, ja, bevor das alles, ja, das passiert ja schon. Also von daher, das kann natürlich, eigentlich ist jetzt halb lustig sozusagen gemeint, aber es ist natürlich auch richtig, ja. Also das, denke ich schon, dass es auch ein Threat ist, weil du kannst es jetzt auch outsourcen und musst es noch nicht mal mehr selber richtig recorden. Könnte man auch argumentieren, dass das jetzt ein Grund ist, warum es sowas geben muss, weil da weißt du dann, das ist authentisch und echt und nicht irgendwie AI generiert.
Ja. Vielleicht, aber du meinst ja vorher, ne, eigentlich fraglich, wie die überhaupt so viel Geld verbrennt haben, weil die Marge müsste ja eigentlich gut sein. Mit AI ist sie halt noch besser dann schlussendlich.
Genau, richtig. Also das erschließt sich mir überhaupt nicht, wo dieses Geld wirklich richtig hingegangen ist. Oder vielleicht haben sie da sich auch irgendwelche Stars gekauft, um überhaupt Leute auf die Plattform zu bekommen. Das kann ich mir am Anfang...
Ja, so ein Snoop und so weiter. Ne? Das kann schon sein, dass die einfach Geld bekommen haben.
Genau.
Ne? Ja.
Was ich auch noch einen vielleicht interessanter Punkt hier auch für die Gründer nutze, um das Ganze noch mehr... zu unterstreichen sozusagen. Es kann sogar sein, dass der Steven Galanis, also der CEO, das Investment nicht mal selber tätigen konnte, sondern sich dafür auch noch Geld leihen musste. Also das ist doppelt schlimm, ja. Also I've seen it all sozusagen. Deswegen es ist auch gut möglich, dass ihm jemand das Geld gegeben hat und gesagt hat, okay, du musst jetzt aber als Teil der Runde hier auch selber, ich sage jetzt einfach irgendeine Zahl, eine Million investieren. Mhm. Und wir wissen, du hast das nicht, hier hast du die, aber die schuldest du uns jetzt.
Ja. Boah, wir haben ja bei Hopin und so gesehen, dass also durchaus in der Hochzeit ja auch ein paar Secondaries gemacht wurden, die nicht ganz unvernünftig waren. Ne?
Das ist ein sehr guter Punkt. Kann im Übrigen hier auch der Fall gewesen sein, habe ich gar nicht gecheckt. Lohnt sich eventuell mal zu schauen, ich weiß nicht, ob das publik ist, aber kann natürlich sein, dass der auch als Teil der letzten Runde ein bisschen ausgecashed hat, was durchaus naheliegen würde. Und vielleicht jetzt in dem Zuge auch gesagt haben, hey, hör mal zu, wie wär's denn, wenn du auch wieder ein bisschen was reinsteckst, wenn hier alle dazu beitragen sollen.
Ja. Und da vielleicht trotzdem zum Schluss noch eine schwierige Frage hier anknüpfen an euch beide, weil ihr habt das ja sicherlich auch immer, dass ihr intern mal diskutieren müsst, ist ein Unternehmen überhaupt noch zukunftsfähig, ne? Oder macht das für euch jetzt Sinn, da mitzugehen und so? Wann kommt man denn an den Punkt, wo man sagt, man will guten Geld kein schlechtes hinterherwerfen?
Ich fange mal an. Ich meine, das ist sehr individuelle Diskussion auf Company-Ebene. Ne? Schlussendlich gibt es da, glaube ich, keine klare Regel und es ist immer eine Funktion daraus, wie tatsächlich die Traction der Companies oder die Entwicklung jetzt auf, sag ich mal, harten Zahlen, aber auch wie informiert fühlt sich der Investor, ja, wie gut bist du im Loop, hast du das Gefühl, dass das Team immer transparent war, dass das Team trotz quasi vielleicht nicht so gut laufender Firma immer dazugelernt hat, sich weiterentwickelt hat, und dann neigt man tendenziell eher dazu, dem Team nochmal eine Chance zu geben Und wenn das Team aber erst quasi aus der Versenkung aufsteigt und sich mal irgendwann meldet, wenn sie Geld brauchen, dann ist man tendenziell eher abgeneigt. Schlussendlich ist natürlich immer die Frage auch, ne, wie groß ist dein Fonds, wie viel kannst du dir pro Company leisten und was ist schlussendlich die Exit-Erwartung. Ja? Aber ist immer eine sehr individuelle Diskussion, glaube ich.
Ist individuell pro Company, auch individuell pro Fonds, je nachdem, wie da die Reservestrategien sind und vielleicht auch hier nur als Rat sozusagen an die Gründer, die zuhören. Das ist auch eine gute Frage, die man einfach stellen kann, wenn man im Prozess ist mit einem Fonds, egal zu welcher Phase, was ist sozusagen die Follow-on, die Reservestrategie, wo steht der Fonds, also sind die noch ganz am Anfang oder sind die schon eher am Ende, das heißt, die Reserven sind vielleicht auch schon aufgebraucht. Das sind ja genauso Themen, die man dann klären sollte, damit man da ein gutes Verständnis hat. Und auch nicht mal unbedingt, dass man sich jetzt nur Fonds sucht, die irgendwie besonders viel Reserve haben, sondern einfach, damit man es weiß. Und dann kann man sich entsprechend verhalten. Und ich glaube, das muss man halt auch sehen, dass gerade wenn die Firmen schon etwas älter sind und die Fonds da schon länger drin sind oder auch gerade Frühphaseninvestoren, die natürlich am längsten sozusagen drin sind, und die Fonds dann entsprechend älter sind, sozusagen wahrscheinlich die wenigsten Reserven haben. Und ich bin da auch ganz offen, wir jetzt als Speed Invest, wir sind ja auch als Fonds gar nicht so gebaut, zum Beispiel, dass wir jetzt über jede Phase hinweg die ganze Zeit weiter mit investieren. Wir sind ein Early-Stage-Fonds, das ist da, wo wir investieren. Und irgendwann wird es dann auch zu groß für uns. Und das entspricht gar nicht unserem Geschäftsmodell sozusagen. Ja? Deswegen gibt es ja auch Fonds für unterschiedliche Phasen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen.
Man sagt ja, glaube ich, auch immer so Bridge to Nowhere, ne? Also man muss, glaube ich, als Gründer auch in der Lage sein, dann aufzuzeigen, was kann ich mit dem Geld überhaupt erreichen, ne?
Genau, und wenn es jetzt einfach ist, die Bridge zur nächsten Bridge, macht dann sicherlich auch keinen Sinn, ja, sondern, aber ja, ich denke mal, in dem Fall hier, da die, um das wieder auf Cameo auf Cameo zurückzukommen, die haben ja schon mal gezeigt, dass die Geld verdienen können. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube jetzt auch nicht, dass das Businessmodell generell nicht funktionieren kann. Aber offensichtlich haben die das Geld nicht richtig investiert oder nicht richtig ausgegeben. Es ist wahrscheinlich möglich, das Ganze relativ schlank zusammenzudampfen und dann ein profitables Geschäft zu haben. Was es dann wert ist, steht dann auf einem anderen Blatt Papier.
Und auch für wen? Mir fehlt offen gestanden völlig die Fantasie, wer das mal kauft.
Ja, gute Frage, ja. Wir haben nicht in sowas investiert, von daher habe ich mir die Gedanken selber noch nicht so richtig gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, da schließe ich mich an.
Okay. Gut, dann sagen wir mal, das bleibt quasi der Spannungsbogen, den halten wir aufrecht bis zum nächsten Mal. Aber ich fand es ein super Gespräch, muss ich sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht.
Hat soweit gepasst. Seite.
Danke. Nicht. Toll, dann lieben Dank euch beiden und ja, weiterhin, also vor allem gute Ostern, ne? Jetzt erstmal ein bisschen Entspannung und bis zum nächsten Mal.
Danke sehr,
jedenfalls. Danke, ne? Ciao. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Claude Ritter
und
Matthias Ockenfels
in der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.